SRF 3.
Ein umstrittener Raubtierpark in Solothurn geht definitiv zu. Das Bundesgericht zieht einen Schlussstrich unter einen langen Rechtsstreit. Die Zustände sind unhaltbar. In einem Flüchtlingslager in Australien sind sexuelle Übergriffe und Misshandlungen an der Tagesordnung. Mentale und körperliche Stärke machen es aus. Was es braucht, um mit der Pistole so zu treffen wie Bronzemedaillengewinnerin Heidi Dietelm-Gerber. Und der Sommer kommt ganz langsam zurück. Im Norden ist es heute und morgen teilweise sonnig, teils bewölkt, mit lokal etwas Regen. Info 3 heute mit Karin Britsch. Zuerst der Blick auf Themen des Vormittags. Yvonne Lambricker, hier geht's zuerst um Tiger, Pumas und Löwen.
Der Raubtierpark von René Strickler im solothurnischen Subingen muss definitiv geräumt werden. Das Bundesgericht wollte nichts wissen von weiteren Fristverlängerungen. Damit kann die Landbesitzerin ab sofort die Räumung beantragen. Allerdings haben die zuständigen kantonalen Stellen noch nicht für alle Tiere geeignete Unterbringungsplätze gefunden. Und eine behördliche Anordnung zum Einschläfern einzelner Tiere aus dem Raubtierpark gibt es nicht. 32 Luzerner Gemeinden müssen eine Strafe zahlen, weil sie weniger Plätze für Asylsuchende zur Verfügung stellen als vom Kanton gefordert. Insgesamt sind es 170.000 Franken. Das Geld geht an jene Gemeinden, die mehr Asylsuchende aufgenommen haben, als sie müssten. Die Tessiner Privatbank BSI, die in einen Geldwäschereiskandal verwickelt ist, verzeichnete einen Vermögensabfluss. Im zweiten Quartal seien 6,3 Milliarden Euro Kundengelder abgeflossen, teilte die brasilianische Investmentbank BTG Pactual mit, der die Bank gehört. Nach Einschätzung der Finanzmarktaufsicht FINMA war die Bank BSI Drehscheibe für Transaktionen des malaysischen Staatsfonds OneMDB. Die FINMA hatte deshalb die Schließung der Bank angeordnet und zugleich einem Verkauf der BSI an die Schweizer Investmentbank EFG International zugestimmt. Die SBB hat noch nie so viele Reisende zu Grossveranstaltungen gefahren wie in diesem Sommer. Über 1200 Extrazüge seien seit Mai eingesetzt worden, teilte die SBB mit. Zum Abschluss der Sommersaison gäbe es nun noch weitere 84 Extrazüge. Unter anderem würden sie das Publikum zu Veranstaltungen bringen wie der Street Parade in Zürich, ans Open Air Gampel oder an das eidgenössische Schwing- und Elplerfest in Estavayer-le-Lac. Flüchtlinge in einem Lager auf der Pazifikinsel Nauru leiden unter sexuellen Übergriffen und Misshandlungen. Die Zeitung Guardian Australia berichtet von mehr als 2000 Vorfällen innerhalb von 2 Jahren. Sie beruft sich auf Berichte, die vom Personal des Flüchtlingslagers verfasst worden sind. Neben sexuellen Übergriffen auf Flüchtlinge sind auch Selbstverletzungen und Suizidversuche dokumentiert. Zu den Opfern zählen insbesondere Kinder. Die australische Regierung erklärte, sie werde die Vorfälle untersuchen. Australien bezahlt den Pazifikstaat Nauru dafür, dass er das Flüchtlingslager unterhält. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.225 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0916 gehandelt, der Dollar zu 97,71 Rappen. Das Wetter. Heute wechseln sich im Norden Sonne und Wolken ab. Je nach Region fällt gelegentlich Regen. Die Temperatur erreicht 18 Grad. Im Süden scheint meistens die Sonne und mit Nordföhn wird es 26 Grad warm.
Info 3 Mittag.
Der Raiffeisen-Chef Patrick Giesel. Bei seinen Medienauftritten wirkt er zugänglich, freundlich, bodenständig. Das war er auch heute Morgen bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Auf ein Thema aber ist Giesel gar nicht gut zu sprechen, auf die Aufsichtsbehörde FINMA. Die will ihm nämlich vorschreiben, wie er die Risikokontrolle innerhalb der Raiffeisen-Gruppe künftig zu organisieren hat. Und das passt Giesel ganz und gar nicht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Raiffeisen-Gruppe ist nicht irgendeine Bank in der Schweiz. Seit 2 Jahren gehört sie offiziell zu den sogenannten systemrelevanten Banken. Das Label «wichtig zu sein» bringt neben Würde aber auch Bürde. Das bekommt Raiffeisen-Chef Patrick Giesel nun zu spüren.
Ja, das ist etwas ein zweigleisiges Schwert. Ich glaube eigentlich, dass wir auf der einen Seite durch die höheren Eigenkapitalanforderungen sicherer sind. Das ist für die Kunden eine sehr gute Message. Aber natürlich hat es auch im Wettbewerb ab und zu Nachteile.
Nachteile, weil mehr Sicherheit immer auch mit Kosten verbunden ist. Nun fordert die Bankenaufsicht FINMA noch mehr Sicherheit von den großen Banken. Sie will die Risikokontrolle stärken, wohl weil so manch ein Bankenskandal der jüngsten Vergangenheit just auf eine missratene Risikokontrolle zurückzuführen war. Die FINMA will nun, dass der Risikochef bei den 5 systemrelevanten Banken künftig zwingend in der Geschäftsleitung sitzt, also zu oberst mitreden kann. Denn der Risikochef muss oft Spielverderber spielen, etwa dann, wenn er lukrative Bankgeschäfte stoppt, weil sie zu riskant sind. Bei Giesel, der die Raiffeisengruppe seit knapp einem Jahr leitet, kommt die Forderung der FINMA nicht gut an.
Also es ist überhaupt keine Frage, dass die Risikokontrolle extrem wichtig ist und immer wichtiger wird für Banken. Nur die Art und Weise, wie das wahrgenommen wird in den Banken, sollte meines Erachtens den Banken überlassen werden. Es wird ja auch regelmäßig revidiert. Das heißt, die FINMA sieht, wie die Beurteilung unserer Strukturen aussieht, aus Sicht einer Revisionsgesellschaft, einer unabhängigen. Und solange das stimmig ist, sehe ich keinen Grund, wieso das verändert werden soll.
Sein Risikochef sitzt lediglich in der erweiterten Geschäftsleitung. Er ist dem Finanzchef unterstellt. Giesel will sich nicht in seine Organisation reinreden lassen, auch von der Aufsichtsbehörde nicht. Nun ist die FINMA wieder am Ball. Gerüffelt von den Banken beugt sie sich momentan nämlich noch einmal über ihr Rundschreiben, das die neuen Regeln zur Risikokontrolle festhalten wird. Dem Vernehmen nach dürfte die Behörde im Kern hart bleiben, aber sie wird den Banken wohl mehr Zeit einräumen, um ihre Risikokontrolle neu zu organisieren.
Info 3 Mittag.
Die Schweiz hat die erste Olympiamedaille. Heidi Diethelm Gerber holte gestern Bronze in der Sportpistole über 25 Meter.
Es gibt ein bisschen Ansporn für alle anderen Sportarten, dass man daran glaubt, wirklich bis zum Schluss kämpfen und dass es möglich ist.
Ganz lässig mit der einen Hand im Hosensack schoss sich die Thurgauerin aufs Podest. Ganz locker, lässig. Ist das noch Spitzensport? Diese Frage stellte ich Claudia Lohr. Sie ist selber Schützin und sie trainiert beim Schweizer Skisportverband Sportschützen.
Ja, das ist schon wirklich Hochleistungssport, um wirklich so lässig dazustehen und den Körper so zu kontrollieren, dass es so ruhig aussieht.
Also da steckt mehr dahinter, da steckt Training dahinter.
Ja, das ist wirklich viel, viel Stunden Training, um das wirklich so nach außen scheinen zu lassen.
Heidi Diethelm Gerber trainiert 6 Stunden täglich seit 2 Jahren. Was genau trainiert man denn da eigentlich?
Ja, das sind dann die Bewegungsabläufe, die wirklich extrem verinnerlicht werden müssen. Und dazu kommt immer noch, es ist jeden Tag anders. Die Muskulatur fühlt sich jedes Mal anders an. Und dann muss man den Körper so kennenlernen, dass man darauf reagieren muss.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, diese Bewegungsabläufe? Was genau trainiert man denn da?
Eigentlich trainiert man den Rhythmus, dann trainiert man, mit welchem Gewicht und mit welcher Spannung kann ich die Pistole in das Ziel führen. Dann, wie ziehe ich den Abzug, dann mache ich Zielübungen mit Kornvisier, wie sieht das aus, wenn wirklich das im Ziel ist. Und da hat sie schon viele Stunden, um das zu perfektionieren.
Ich stelle mir vor, dass man sich sehr gut konzentrieren muss.
Ja, genau. Es ist sehr kopflastig, die Sportart. Mental gehört einfach zum Schießen. Und sie trainiert ja noch extern mit einem Mentaltrainer, dass es wirklich alles ausgekostet wird, was man machen muss, um den perfekten Schuss zu geben.
Was macht man beim Mentaltraining? Ist das vor allem Meditation?
Nein, es ist eigentlich die Gedankensteuerung. Wenn Sie sich vorstellen können, Sie laufen in so einen Raum mit so vielen Zuschauern. Ich muss meine positiven Gedanken kontrollieren, dass keine negative einkommen. Wenn ich sehe, wow, so viele Leute und so, das ist schon zu viel.
Welche Rolle spielt die körperliche Fitness bei diesem Sport?
Das ist sehr wichtig, weil ohne geht das gar nicht. Man braucht einen guten Rumpf, Rückenmuskulatur. Man braucht Ausdauer, Fitness, um 2 Stunden am gleichen Ort stehen, so ruhig. Und der Atem, also respektive der Puls, muss ein tiefer Puls sein. Also wir können nicht mit Grundpuls von 100 anfangen, das geht einfach nicht. Weil der Puls wird immer stärker und der Puls überträgt die Bewegung und dann ist man nicht mehr ruhig.
6 Stunden trainiert Heidi Diethelm-Gerber pro Tag. Wie kann man sich das leisten oder wie kann sie sich das leisten?
Ja, das muss man sich schon den Gürtel enger schnallen. Und große Sprünge werden da nicht mehr gemacht. Die Pistole kostet sehr viel. Die Munition, wenn wirklich viel schießt, dann müssen wir auf Sponsoren angewiesen sein, die die Munition zahlen. Das ist natürlich schon ein teurer Sport.
Sagt die Schieß- und Mentaltrainerin Claudia Lohr. Sie hat auch schon selbst als Schützin an einer EM teilgenommen. Wer sich für den Spitzensportschießen entscheidet, der muss also mit wenig Geld auskommen, lebt von Sponsoren, von Swiss Olympic und von der Sportförderung. Ohne Geld vom Bund ginge es nicht. Doch lohnt sich diese Investition eigentlich? Diese Frage ist Wirtschaftsredaktorin Dönis Schmutz nachgegangen.
Mehr Geld für den Spitzensport gleich mehr Medaillen. An diese Gleichung glauben verschiedene Sportnationen. Verle de Buscher, eine belgische Professorin für Sportpolitik und Sportmanagement, untersucht das Phänomen seit Jahren. Ihre Studien zeigen, alle untersuchten Nationen, darunter Länder wie Brasilien, Japan und Spanien, alle haben in den letzten 15 Jahren mehr Geld in den Spitzensport investiert. Alle mit demselben Ziel, mehr Medaillen nach Hause bringen, sagt Verle de Buscher.
So all these countries have been investing much more in elite sport in order to increase the number of medals at, for example, the Olympic Games.
Auch die Schweiz macht beim internationalen Wettrüsten mit. Flossen 1992 noch knapp 15 Millionen Franken von der Landeslotterie an Swiss Olympic, waren es 2014 bereits rund 28 Millionen Franken. Dazu kamen Bundesgelder im Umfang von mehreren Millionen Franken. Doch das Wettrüsten hat einen Haken. Wenn alle Länder mehr Geld investieren, geht die Gleichung «mehr Geld gleich mehr Medaillen» nicht mehr auf, sagt Verle de Buscher. Kleine Länder mit verhältnismäßig kleinem Budget wie die Schweiz müssten sich deshalb fragen, lohnt sich das auf lange Sicht? Die Antwort des Bundesamtes für Sport ist klar. Ja, sagt Direktor Matthias Remund.
Medaillengewinner sind ja immer Vorbilder. Ich denke, die Investition in Roger Federer, was Bund und Kantone und Stadt investiert haben, hat sich um ein zigtausendfaches gelohnt.
Denn Spitzensportler seien nicht nur Botschafter für den Sport, sondern für die ganze Nation. Deshalb brauche es mehr Geld für den Spitzensport, das zum Beispiel in die Infrastruktur, zu den Verbänden oder in die Ausbildung der Trainer fließt. Anders sieht das die Politik. Erst vor 2 Monaten hat der Bundesrat auf die Forderung von Swiss Olympic und Sportverbänden geantwortet, nein, es gibt nicht mehr Geld. Dieses Nein sei schlecht, heißt es beim Bundesamt für Sport. Die Schweiz riskiere, gegenüber den anderen Nationen zurückzufallen.
Wie gut die Schweiz in den letzten 20 Jahren an Olympischen Spielen im internationalen Vergleich abgeschnitten hat und wie viel sich die Schweiz das kosten ließ, die Auswertung unserer SRF-Datenjournalisten gibt's bei uns auch online auf der SRF-App. Das war Info 3, das kompakte Nachrichtenmagazin. Verantwortlich heute waren Kevin Kahanes und Karin Britsch. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.